Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 186. Sven Gabojanski. Zukunft passiert jetzt. Zeit, to be ahead zu sein. Lassen Sie die Zukunft auf sich zukommen oder gestalten Sie sie. In unserem Experteninterview spricht der bekannte Zukunftsforscher Sven Gabojanski über die Bedeutung aktiver Zukunftsgestaltung durch Strategie und Technologie. Unternehmenserfolg stellt sich nur dann ein, wenn man aktiv an seiner Zukunft arbeitet. Jansky erklärt uns das Phänomen Reality Gap und wir erfahren, warum künstliche Intelligenz für Unternehmen immer wichtiger wird. Der Zukunftsforscher spricht über die Rolle der Technologie im Umgang mit dem Klimawandel und er betont, dass die Lösung für die Klimaprobleme in der Entwicklung von Technologien liegt, die künftig mehr Ressourcen herstellen können, als biologisch vorhanden sind. Das ist spannend und überhaupt keine Utopie.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen wieder beim Gastredner zum Podcast Erfolg braucht Verantwortung, aber Erfolg ergibt sich nur, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen und diese Zukunft nicht nur auf uns zukommen lassen, sondern sie aktiv gestalten. Und ich habe jemanden, der ist nicht nur Zukunftsgestalter, der ist Zukunftsforscher, der ist Vorsteher und Gründer des bekanntesten To Be Ahead Forschungsinstituts in Leipzig. Herzlich willkommen, Sven Gabojanski.
Hallo Udo, schön bei dir zu sein.
Ja, es freut mich auch, denn wir sprechen über ein Thema und das habe ich hier schon so ein bisschen angezeigt. Die es sehen können, die sehen im Hintergrund Zukunft. Und diese Zukunft, die ich da hinten geschrieben habe, ist noch völlig analog. Das habe ich vor 3-4 Jahren mal ausgedruckt auf Papier, ausgeschnitten und an meine Hauswand geklebt. Also so kann man natürlich auch Zukunft gestalten, ganz klar. Sag mal, ich bin ja immer fasziniert, wenn ich bei deinen Vorträgen bin. Und da gibt es ja Menschen, die haben ja eine Vorstellung von Zukunft, die sagen, ach, das wird alles so, das ist prima und ich stelle mir das dieses vor. Und dann gibt es die anderen, die sagen, alles Blödsinn, so wird das niemals sein. Und du hast von Fantasten, Realisten gesprochen und einem Gap. Darauf würde ich mal zu sprechen kommen. Was ist das?
Ja, du, das ist eine, also erstens ist das eine, inzwischen ist es ein wissenschaftlicher Begriff, dass dieses Gap heißt Reality Gap, also eine Lücke zwischen zwei Realitäten. Aber ich brauche zwei Sätze, um das zu erklären. Warum? Weil erstmal weiß jeder aus unserem persönlichen Umfeld, da gibt es eben die Pessimisten und die Optimisten. Ja, genauso wie du gesagt hast, die einen sagen, oh, alles wird toll und wir werden irgendwie die größten Menschheitsprobleme lösen und was weiß ich. Und die anderen sagen, nee, das geht überhaupt nicht, das geht alles den Berg runter und so. Diese Menschen gibt es. Und wenn man aber diese Menschen jetzt nach ihrer Zukunft fragt, also nach ihrer Zukunftsprognose, was glaubst du, wie in 10 Jahren diese Welt ist, dann ist die Lücke, der Unterschied zwischen diesen beiden Prognosen so riesig geworden, dass wir in der Wissenschaft ein Wort dafür brauchten. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel, damit man das versteht, oder zwei Beispiele, damit man das verstehen kann. Ein Beispiel aus dem persönlichen Bereich. Gesundheit. Jeder von uns hat Gesundheit, hoffentlich. Und wenn wir jetzt fragen, entwickelt sich das denn mit der Gesundheit des Menschen und so weiter? Und unsere Kinder, dann gibt es ganz viele in diesem Land, die sagen, oh, das ist ganz schlimm, unsere Kinder, die bewegen sich nicht mehr, die alles macht die KI, die werden sozusagen, die sitzen nur noch vorm Computer und werden dick und doof. Also Gesundheit geht den Bach runter. Dann gibt es die anderen, und ehrlich gesagt, diese anderen haben ein bisschen mehr Ahnung von Technologie. Das sind so die Technologieexperten dieser Welt, mit denen wir Zukunftsforscher so Interviews machen. Die sagen, also wenn das so weitergeht mit der technologischen Medizintechnik und so weiter, mit der technologischen Entwicklung, dann wird schon die Generation unserer Kinder, also die heute Kinder sind, so 10 Jahre alt, wird eine Lebenserwartung von 120 Jahren haben. Plus, wenn die heute 10 sind und sie werden 120, dann haben wir jetzt noch 110 Jahre Zeit, um wiederum bei den Computerleuten etwas zu schaffen, was es heute noch nicht gibt, wo aber schon sehr, sehr viel Milliarden Dollar investiert wurden, nämlich in einem Computer ein menschliches Hirn nachzubauen, plus das, was ich in meinem Hirn habe, zu kopieren in diesen Computer. Also lange Rede, kurzer Sinn, die heutigen Kinder, die 10 Jahre alt sind, die werden 120 und mit 120 stirbt zwar der Körper, aber nicht der Geist. Der Geist lebt weiter in irgendeinem digitalen, was auch immer. Das heißt, die sind schon unsterblich. Puh. Mhm. Also kurz gesagt, der erste unsterbliche Mensch lebt schon. So, warum will ich das sagen? Die einen sagen, wir werden dick und doof und unseren Kindern geht's ganz furchtbar mit der Gesundheit. Die anderen sagen, unsere Kinder werden unsterblich. Also größer könnte die Lücke in der Prognose überhaupt nicht sein. Ja, du hast viele Hörer hier aus dem Wirtschaftsbereich, Unternehmer. Ja, Unternehmer haben im Augenblick großes Problem mit Energiekrise. Alles ist teuer geworden und so weiter. Und ja, das stimmt. Es gibt natürlich diese Energiekrise. Aber in der gleichen Zeit, in der diese Energiekrise entstanden ist, nämlich die letzten 2 Jahre, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Lösung entstanden. Die Lösung heißt Kernfusion, ist eine Technologie, die verspricht, dass diese Welt im Jahr 2040, also ungefähr 15 Jahre, mehr Energie zur Verfügung hat, als die Welt verbrauchen kann. Ja? Also die einen sagen, alles geht den Bach runter, die anderen sagen, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte haben wir mehr Energie, als wir überhaupt verbrauchen können. So riesig sind die Unterschiede inzwischen geworden zwischen den Pessimisten und den Optimisten. Und warum ich das so erkläre, ist, weil dieses Reality Gap, das gibt es in jeder Branche. Das gibt es sogar in jedem Bereich des Privatlebens. Ja? Also in der Arbeit, beim Einkauf, im Urlaub und überall gibt es dieses Reality Gap. Und die einzige Frage, die für jemanden, der souverän und verantwortungsbewusst mit seiner Zukunft umgeht, ist die einzige Frage, plane ich meine eigene Zukunft, die Zukunft meines Unternehmens, entlang dieser pessimistischen Linie oder plane ich sie entlang dieser optimistischen Linie? Oder mit anderen Worten gefragt, was ist denn wahrscheinlicher? Also sind es die Pessimisten oder die Optimisten, die ihre persönliche Vision von Zukunft sozusagen durchsetzen können? Und wenn wir über diese Technologien reden, dann waren es jedenfalls mal die letzten 20 Jahre diese Optimisten, die Geschwindigkeit bestimmt haben, ja, all diese, die künstliche Intelligenz und all diese Technologien. Das heißt, ich muss, wenn ich das zusammennehme, dann ist meine Verantwortung als Unternehmer und auch als Mensch meine eigene Zukunft entlang dieser stark ansteigenden exponentiellen Linie zu planen, entlang sozusagen des oberen Randes dieses Reality Gaps. Und das Problem ist, es klang jetzt vielleicht ein bisschen wissenschaftlich, die Erklärung, das Problem ist, die meisten wissen überhaupt nicht, dass es ein Reality Gap gibt. Die meisten glauben an diese blaue Linie und denken, es gibt gar keine andere rote Linie, die da so steil ist. Ja? Das ist eines der täglichen Probleme, mit denen wir Zukunftsforscher zu kämpfen haben.
Ich glaube, die Realisten, die würden jetzt sagen, bei dem Thema Kernfusion und sagen, okay, die einzige Frage, die mich interessiert, wie kriege ich diese Kernfusion in meinen Q5 rein? Das ist wahrscheinlich die Frage, die andere interessiert. Aber das wissen wir ja auch. Da wird sich so viel tun. Ich war jetzt jüngst im Urlaub im Oman und ich habe gedacht, Mensch, das wäre jetzt toll. Das ist ein Land, das lebt von den fossilen Brennstoffen. Die zahlen keine Steuern, weil die so viel Rohstoffe haben, so viel Vorkommen. Wenn man jetzt aber, also sie sind aber auch reich an Sonnenenergie. Wenn man es jetzt schaffen würde, und da gibt es mit Sicherheit Technologien, diese Sonnenenergie nicht nur aufzufangen, zu speichern und wie in Form von, sagen wir mal, Briketts als Akkus irgendwo verschicken könnte über einen Handelsweg und woanders eintun würde, da wird sich sicherlich viel tun im Bereich der Energieversorgung. Und ich glaube, da ist noch einiges, was uns erwarten kann. Was sind so die aktuellen Entwicklungen, wo du sagst, das ist das Spannendste für mich, was wir feststellen im Forschungsbereich?
Also für mich das Spannendste ist, dass wir in dieser Welt leben mehr als 8 Milliarden Menschen. Irgendwann werden es 11 Milliarden Menschen werden. Und um uns, also um Europa herum, gibt es inzwischen ziemlich viele Hotspots. Du hast gerade Oman beschrieben, ja, auch in der arabischen Welt, in Dubai und Saudi-Arabien und so weiter. Aber natürlich auch Silicon Valley und China und Israel und so weiter. Da gibt es Technologie-Hotspots, wo die Menschen mit größter Freude, mit größtem Zukunftsoptimismus gerade neue Technologien bauen oder neue Technologien nehmen, Unternehmen drumherum bauen und quasi so eine Art Wirtschaftswunder bauen. Also das Faszinierende für mich ist, diese Menschen in dieser Welt machen jetzt gerade genau das, was meine Großelterngeneration in Deutschland gemacht hat nach dem Krieg. wo alles kaputt war. Und ich meine, ich war noch nicht dabei, aber ich habe mit denen darüber geredet. Die haben gesagt, und hab die gefragt, warum, was habt ihr da gemacht? Und dann sagten die, naja, das war alles kaputt, unseren Kindern sollte es mal besser gehen. Und dieses, und dafür haben sie eben damals moderne Technologie, das war damals der Verbrennungsmotor, ja, genutzt und viel gearbeitet und so weiter. Und dann kam Wirtschaftswunder. Und in der Generation meiner Eltern, also die Kinder, diese Wirtschaftswunder-Generation, muss dann irgendwer eine Idee gehabt haben nach dem Motto, Mensch, uns geht's so gut, warum soll es jetzt unseren Kindern eigentlich noch besser gehen? Es reicht doch, wenn es denen nur genauso gut geht. Und genau das, 80er, 90er Jahre, letztes Jahrhundert, das war der Zeitpunkt, als das Silicon Valley zum ersten Mal an uns Deutschen technologisch gesehen vorbeigezogen ist. Warum? Das ist jetzt der Grund, das wollte ich erzählen. Warum? Weil das Silicon Valley ein Auffangbecken für Menschen ist, die aus aller Welt dahin kommen, zu Hause nichts haben, Touristenvisum, Aufenthaltsgenehmigung und genau das Gleiche machen, was meine Großeltern in Deutschland gemacht haben nach dem Krieg, nämlich moderne Technologie nehmen, das ist inzwischen nicht mehr der Verbrennungsmotor, sondern Elektromotor, künstliche Intelligenz und so weiter, richtig viel arbeiten, ja, also richtig hart arbeiten und um diese moderne Technologie herum Unternehmen aufbauen und dafür sorgen, dass es ihren Kindern besser geht. Und dasselbe machen die Leute, die gerade nach Dubai ziehen, ja, über 90% Zuwanderer in Dubai aus aller Welt, dasselbe machen die Menschen in Shenzhen, in den chinesischen Metropolen, die kommen nicht aus aller Welt, sondern aus chinesischen Dörfern meistens, aber die machen genau dasselbe, was meine Großeltern gemacht haben, die damals das Wirtschaftswunder gebaut haben. Und wir, und du hast mich gefragt, was ist für mich das Prägende? Das Prägende ist, dass die größte, die stärkste Zukunftstriebkraft, die es in der Welt gibt, das Verlangen von Menschen ist, denen es nicht so gut geht, Technologien, neue Technologien zu benutzen, damit es ihren Kindern besser gehen wird. Und wir, das ist jetzt meine Interpretation, das ist hoffentlich bei euch, die das alle hier hören, anders. Aber meine Interpretation ist, wir Deutschen, auch teilweise wir Europäer, wir koppeln uns von dieser größten Zukunftstriebkraft ab, weil wir glauben, dass unsere Kinder keine bessere Zukunft mehr verdienen oder haben als wir Erwachsenen. Was für eine Hybris, was für eine Überheblichkeit unserer Generation. Also letztendlich meine Mission, deshalb arbeite ich, deshalb führe ich hier das größte europäische Zukunftsforschungsinstitut und versuche den deutschen Unternehmen beizubringen, dass die Möglichkeiten der Zukunft viel größer sind, viel stärker sind als ihre Erfahrungen der Vergangenheit. Ja? Und ich versuche eben dieses Denken in die Unternehmen reinzubringen und ich glaube, dass das, also weltweit muss ich da wenig agitieren, aber hier wird meine Aufgabe immer größer.
Und ich glaube, aber es liegt noch an einer anderen Sache. Also es gibt ja Länder, es gibt ja Unternehmen, die das führen. In Israel beispielsweise wird Fleisch gedruckt, sozusagen. Also da sind Technologien, wo man sagt, oh Gott, und die helfen uns ja wirklich weiter. Ich glaube, in Deutschland gibt es auch eine Bereitschaft, aber die Rahmenbedingungen stimmen einfach nicht. Also wenn wir uns nur mit bürokratischen Richtlinien beschäftigen müssen und jederzeit erfahren, was wir nicht tun dürfen, weil es denn so gefährlich ist und weil es nicht reguliert ist, ich glaube, dann vergeht auch einfach uns die Lust, der Sinn danach, neue innovative Ideen umzusetzen. Oder wie siehst du das hier in Deutschland?
Du, das ist absolut, das sehe ich ganz genauso. Also ich spüre das am eigenen Leib. Ich und meine Kollegen, wir haben ja um unser Institut herum inzwischen eine kleine Unternehmensgruppe. Da sind 35 verschiedene Unternehmen, weil wir selber eben gründen, Technologien, Kernfusion, du hast von 3D-Druck von Fleisch gesprochen, das machen wir auch, und Quantencomputing und Cryopreservation, also das Einfrieren von menschlichen Organen wieder auftauen, dann funktionieren die weiter. Also Ersatzteilorganproduktion sozusagen. Also all dieses verrückte Zeug, ja, machen wir. Aber das Interessante ist, dass die meisten dieser Unternehmen, die wir mitgründen oder ganzzeitig investieren, sind nicht in Deutschland. Warum? Weil du die Menschen, die das machen, die Expertise haben, die da auch ihre unternehmerische, das sozusagen als Kern ihres Unternehmens machen, die findest du eben in Tel Aviv im Bereich von Fleisch und auch Landwirtschaft und Genetik und so weiter. Und die findest du eben in England im Bereich von Quantencomputing und die findest du in Australien im Bereich von Kernfusion und die findest du im Silicon Valley im Bereich von künstlicher Intelligenz und KI und GPT und so weiter. Das heißt nicht, dass wir Deutschen blöd sind oder so. Nein, wir sind total schlau, wir sind total super Leute. Aber die meisten, die auch noch das unternehmerische Verlangen haben, aus ihrer Schlauheit jetzt ein Unternehmen und in die ganze Welt und so weiter, die gehen halt aus Deutschland raus, weil eben genau wie du sagst, die Rahmenbedingungen hier schlechter sind als anderswo. Muss man ganz klar so sagen. Ja, also ich selber lebe gern hier und ich habe ja auch gesagt, meine Mission ist sozusagen, die deutschen Unternehmer mitzunehmen auf diesen Weg und ihnen die Möglichkeiten zu zeigen und gemeinsam mit ihnen das zu entwickeln und zu bauen. Aber wenn ich ehrlich bin, sind die Investitionen, die Gründungen, die ich selber mitgemacht habe, die interessantesten davon nicht innerhalb der deutschen Grenzen. Und das hat was mit den Rahmenbedingungen zu tun.
Das glaube ich eben halt auch. Also da bin ich absolut deiner Meinung, dass ich glaube, wir brauchen mehr Freiheit, mehr unternehmerische Freiheit. Wir brauchen weniger Gängelung. Das höre ich in jeder politischen Diskussion. Alle sichern das zu, aber keiner setzt es um in der Politik. Und dann sagen viele da, ja, aber da hilft uns dann auch KI. KI ist in aller Munde, das ist die Zukunft. Das ist ja völliger Unsinn, denn die Zukunft ist ja jetzt schon da, KI. Welche Chancen, Möglichkeiten, nochmal kurz für die, die es noch nicht gehört haben, KI steht für künstliche Intelligenz. Bei manchen steht es auch für keine Intelligenz, aber für mich steht es immer für Kompetenzintelligenz, denn es geht darum, nicht nur die KI machen zu lassen, sondern immer überlegen, wie passt das zu meiner Kompetenz? Wie siehst du die Chancen und Möglichkeiten der Nutzung von KI für Unternehmen? Und gibt es immer noch einige, die sagen, nö, will ich nicht, kann ich nicht, muss ich nicht?
Ja, also lass mich in zwei Punkten antworten, nämlich wie es im Augenblick und wie wird es in 3, 4, 5 Jahren sein? Wie ist es im Augenblick? Im Augenblick ist in meinem Institut, normalerweise machen wir in meinem Institut ja 10-Jahres-Prognosen, ja, für Unternehmen, in die nächsten 10 Jahre deiner Branche aus und so weiter. Im Augenblick ist es so, dass das Allermeiste, was wir machen, die meiste Zeit, die wir verwenden, sind Basisstrategien. Wir nennen das GPT-Basisstrategie. Das heißt, wir erklären deutschen mittelständischen Unternehmen, was sind deine ersten Schritte, um künstliche Intelligenz, also diese GPTs, in deinem Geschäft zu nutzen. Warum machen wir das? Erstens, weil Unternehmen, die das wirklich machen, die haben eine Produktivitätssteigerung von 60-70%. Man kann es auch in Studien, ja. Man kann es auch andersrum beschreiben. Die haben ein ROI, also Return on Invest, von 8. Das heißt, jeder Euro, den du reinsteckst, kommen 8 Euro dafür zurück. Aber, und das ist das Wichtige, es gibt auch Unternehmen, die haben überhaupt keinen Return on Invest. Also die probieren mal irgendwas und für uns ist der und haben überhaupt kein ROI. Das heißt, für uns ist die Frage, was machen eigentlich die Unternehmen, die zwar ein bisschen mit künstlicher Intelligenz rumspielen, aber keinen Return haben und die irgendwie den ROI von 8 haben, was ist da der Unterschied? Und der Unterschied ist relativ klar, die mit dem großen Return on Invest, die haben eine ganzheitliche Strategie. Die haben nicht nur mit ihren Mitarbeitern mal gesagt, komm, da gibt's jetzt irgendwie so ChatGPT oder wie, teste mal, ja, sondern die haben gesagt, oh, pass auf, wir analysieren unsere Prozesse im Unternehmen, wir wissen genau, für welchen Prozess setzen wir welche Zeit, welches Geld ein, und berechnen, wenn wir jetzt ein KI-Tool, also wir berechnen, welches KI-Tool ist das Beste dafür und wenn wir das einsetzen würden, wie viel könnten wir sparen? So, dann gehen die ihre Prozesse des Unternehmens durch und finden raus, im Prozess X, hast du den größten Return on Invest. Okay, dann fängst du dort damit an. Und dann machst du den zweiten und den dritten und so weiter. Und dann machst du nicht nur das, sondern du überlegst auch, welche meiner Mitarbeiter müssen eigentlich welche Art von Kompetenz mit KI, mit GPT aufbauen? Also gibt ja verschiedene Kompetenzen. Ja? Nicht jeder muss irgendwie eine eigene GPT trainieren können. Das ist eine hohe Kompetenz. Es reicht für viele eine Anwendungskompetenz. Aber und die finden dann raus, okay, die 3, 5 oder 8 Mitarbeiter, bei denen muss ich Kompetenz aufbauen. Das ist dann den Kompetenz-Funnel sozusagen, ja, der entsteht. So, dann gibt es noch den Steuerungsaspekt. Also was muss ich als Geschäftsführer tun? Lasse ich das alles so, sollen die mal machen, die Mitarbeiter, oder steuere ich das? Ja? Gebe ich den Vorgaben? Das sind die KPIs, die du erreichen musst. Mache ich eine neue Struktur, eine eigene KI-Abteilung oder eben auch nicht? Mache ich neue Rituale, wöchentliche Meetings, monatlich, irgendwas? Also alle, sozusagen, wenn du eine ganzheitliche Strategie hast, dann hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit einen sehr, sehr hohen Return, dann kannst du richtig Geld verdienen oder Geld sparen, ja? Was im Prinzip dasselbe ist, weil wenn du heute in deiner Produktion Geld sparst, der Konkurrent macht es nicht, dann gibst du den Preisvorteil weiter an den Kunden und die Kunden kommen zu dir und gehen halt nicht mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn du es negativ betrachtest, kannst du, ich glaube, in diesem Jahr, in den nächsten Monaten so viel an Vorsprung oder verlieren gegenüber deiner Konkurrenz oder einen Rückstand einfahren gegenüber deiner Konkurrenz, wie du in den letzten Jahren irgendwie erst nur 5 Jahre gebraucht hättest. Warum? Weil es halt so schnell geht. So. Also, das ist der Grund. Und wir, ehrlich gesagt, wir Zukunftsforscher jetzt vielleicht, warum macht das jetzt ein Zukunftsforscher und kein IT-Berater so eine KI-Strategie? Das ist ganz einfach. Wir Zukunftsforscher haben im Jahr 2015, also vor 9 Jahren, haben wir zum ersten Mal in einer Studie, die hieß damals Kundendialog 2025, also wir haben beschrieben, wie Kundendialog in 10 Jahren funktioniert, 2015, da haben wir zum ersten Mal beschrieben, tatsächlich exakt beschrieben, wie heute, also das, wie künstliche Intelligenz funktioniert, die heute funktioniert. Wir haben das damals vor 8 Jahren prognostiziert. Das, was letztes Jahr viele in der deutschen Wirtschaft gesagt haben, oh, jetzt kommt da plötzlich was und da haben wir gar nicht, ganz plötzlich, nix ganz plötzlich. Ja, konntest du vor 9 Jahren prognostizieren, wenn du mit den richtigen Leuten geredet hast, mit wissenschaftlicher Methodik. Also wir beschäftigen uns damit schon sehr lange, das will ich damit sagen, und das ist für uns alles nicht neu, und deshalb machen wir halt die Strategien. So, zurück zu deiner Frage, warum sollen sich Unternehmen damit beschäftigen heute, mittelständische Unternehmen, ist ganz einfach, weil sie sonst verlieren. Sonst, wenn sie sich nicht damit beschäftigen, die Konkurrenz beschäftigt sich damit, die Konkurrenz produziert die 60% günstiger. Da hast du eine echte Arschkarte gezogen als Unternehmer, wenn deine Konkurrenz das macht. Also musst du es selber machen. So, das ist aber jetzt nur die heutige Situation. Wenn wir jetzt nochmal, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahre vorausschauen, also sagen wir mal so auf das Jahr 2030, da entwickelt sich künstliche Intelligenz natürlich weiter. In einem Buch, was ich über das, also das heißt 2030, wie viel Mensch verträgt die Zukunft, das habe ich über das Jahr 2030 geschrieben, da stirbt im ersten Kapitel ein Großvater, also eine fiktive Geschichte, aber eben nicht ganz fiktiv, sondern aus unseren Studien heraus, da stirbt ein Großvater, der ist sehr alt, ein natürlicher Tod, über 90 Jahre alt, aber das Interessante ist, die Enkeltochter bekommt, nachdem der gestorben ist, geschenkt, dass sie weiter mit ihrem Großvater telefonieren darf. Was hat er gemacht? Der hat den Nachfolger einer heutigen GPT, ich würde sagen, trainiert. Man kann auch einfach nur sagen, der hat mit seinem Handy geredet. Ja? Also diese KI auf dem Handy, diese App, hat seine Stimme erkannt, redet exakt in seiner Stimme, die Stimmmodulation, hat sein Wissenslevel erkannt, hat sein Humorlevel erkannt, hat sein Charmlevel erkannt, erzählt also, ist nicht allwissend wie Google, sondern erzählt auch denselben Unsinn wie dieser Großvater. Ja? Es ist halt wie reden mit dem Großvater. Und das haben viele, die heute sich damit beschäftigen, noch nicht vor Augen. Die denken immer, oh, jetzt müssen wir ChatGPT machen. Ja? Ich sage immer heute, hört auf ChatGPT. ChatGPT ist über 1 Jahr alt. Kein Mensch in meinem Umfeld nutzt noch ChatGPT. Ja? Wir sind vor 1/2 Jahr zu Perplexity übergegangen und gehen jetzt über zu you.com. Also alle 1/2 Jahre verändern sich ja diese Tools. Und die verändern sich natürlich auch in den nächsten Jahren weiter. Heißt im Klartext, wir werden in eine Situation gehen in den nächsten, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren, in der wir völlig normal uns gegenübersehen im Internet mit Menschen, also die sehen aus wie Menschen, ja, reale Menschen, die an einem ganz anderen Ort sind, aber mit denen ich reden kann, die dann durch so eine Brille eingeblendet werden hier in meinem Raum und so, da brauche ich nicht mal das Internet, also klar ist Internet dazwischen, aber ich bin im Raum zu sehen, verstorbene Menschen, die einfach ihre Daten hinterlassen haben, mit denen ich ganz genauso reden kann, und nicht nur Verstorbene, sondern wenn ich reale Menschen und verstorbene Menschen hier so einblenden kann durch so eine Brille, dann kann ich natürlich auch Menschen einblenden, die es noch niemals gegeben hat, die künstlich erdacht sind, durch eine KI gesteuert werden. Und genau diese Situation, eines meiner Unternehmen in Los Angeles, Verbato heißen die, die entwickeln so einen dieser künstlich intelligenten Assistenten. Wenn du das dir heute anschaust, du kannst als Mensch mit dem Ding schon reden, ohne dass das vorprogrammiert. Du kannst einfach, das Ding erkennt deine Gestik, deine Mimik, deine Emotionen in der Stimme, Humor, Sarkasmus. Du kannst mit dem Ding reden. Und jetzt machst du noch 3 bis 5 Jahre drauf, dann merkst du überhaupt keinen Unterschied mehr. Und das ist die Welt, auf die wir uns, also ich habe nicht gesagt, dass wir uns das alle gewünscht haben. Das haben sich ganz wenige gewünscht, aber es kommt trotzdem. Also muss man sich darauf vorbereiten, ja? Und muss gucken, wo kann ich in diesem Zukunftsbild, wo ist mein Platz? Wo kann ich das nutzen? Wo kann ich wachsen? Wo kann ich die Risiken für mich, für mein Geschäft verhindern? Und das ist so einfach, wenn man einfach nur die nächsten 5 Jahre in die Zukunft prognostiziert. Und da brauchst du keine Kristallkugel oder irgendwelche bunte Blümchen-Workshops, da reicht wissenschaftliche Methodik.
Das habe ich verstanden. Also viele machen, glaube ich, diesen Fehler, sagen, oh, wir müssen das testen. Ich teste dieses Tool, ich teste jenes Tool. Hast du schon gehört, da gibt es jetzt das und Midjourney macht das und DALL-E macht dieses. Und Ich glaube, hör auf mit dem Testen, sondern entwickle eine Strategie dafür, wie dir KI helfen kann, dein Unternehmen voranzubringen. Testen, das können andere für dich tun. Greife lieber auf die Ergebnisse zurück, die Ergebnisse der Zukunftsforscher. Ich habe noch abschließend ein Aspekt oder ein Thema, was, glaube ich, viele von uns brennend interessiert, weil es ja genau das Thema der Zukunft ist: Klima, Klimawandel. Was wird sich da tun? Dürfen wir die Hoffnung haben, dass auch Technologie uns helfen wird, den Klimawandel erfolgreich zu beherrschen? Oder wie siehst du das?
Also alle, die erstmal, wie ich das sehe, ist eigentlich, also ich habe natürlich eine Meinung, aber das ist eigentlich für alle, die hier zuhören, fast egal, weil ich bin auch nur ein Mensch, der eine Meinung hat. Viel wichtiger ist, was kommt aus wissenschaftlichen Studien raus? Was hören wir, wenn wir diese Interviews für diese Studien machen? Was hören wir von den Menschen, die das mit ihren heutigen Entscheidungen wirklich beeinflussen? Ja, das hat nichts mit meiner Meinung zu tun, sondern eben mit diesen Studienergebnissen. Und dort, wenn du mit diesen Menschen redest, mit diesen Technologieleuten in der Welt, dann gibt es relativ einhellig die Meinung, dass die einzige Möglichkeit, die Klimaprobleme zu lösen, tatsächlich in Technologie liegt. Warum? Der Grund ist, und ich weiß, dass das in Deutschland manchmal ein bisschen anders gesehen wird, weil wir ein bisschen technologieavers sind, wir wollen da nicht und so und um eine einzige Möglichkeit. Aber pass auf, es geht ja nicht nur um den Klimawandel. Das, was hinter dem Klimawandel steht, ist ja die Überbevölkerung. Also die natürlichen Ressourcen dieser Erde reichen in unserem Lebensstil, den keiner wirklich aufgeben will, für ungefähr 3,5 Milliarden Menschen. Nun haben wir heute auf der Welt aber über 8 Milliarden und es werden noch auf 10, auf 11 Milliarden hochgehen. Und das können wir nicht verhindern. Du kannst ja nicht die Menschen wegschieben oder ins All oder das geht ja alles nicht. Also wir müssen eine Möglichkeit finden, mit den begrenzten Ressourcen, biologischen Ressourcen dieser Welt und einer Überbevölkerung von 11 Milliarden Menschen umzugehen. Und der einzige Weg, den wir in unseren Interviews hören, damit umzugehen, ist, Technologie zu erschaffen, die mehr Ressourcen herstellt, als biologisch vorhanden sind. Die sozusagen das, was heute manchmal so als planetare Grenzen beschrieben wird, die diese planetaren Grenzen ausweiten. Weil mit den bisherigen planetaren Grenzen kannst du nicht 11 Milliarden Menschen. Da musst du einige. Puh, ich hätte es fast gesagt. Also,
Ja, ist schon klar. Ich verstehe, was du meinst, ja.
lange Rede, kurzer Sinn. Selbstverständlich kannst du 11 Milliarden Menschen auf dieser Welt ernähren, wenn du 60% der Nahrungsmittel künstlich herstellst. Das ist dann nicht die romantische Vorstellung vom Biobauernhof, sondern das sind dann eben 3D-Drucker, die Fleisch drucken. Ja, und das Fleisch also unter uns gesagt, gesünder als das vom Biobauernhof. Ja,
Weil da keine Pestizide drin sind, ist ja logisch, ne?
natürlich. Ja klar, ja. Es ist vielleicht nicht ganz so romantisch, aber gesünder ist es. 60% der Weltfleischproduktion überhaupt kein Problem. Und brauchst du auch weniger Kühe, geht das Ozonloch nicht kaputt und aus dem Methan, was da aus den Wiederkäuermägen kommt und so weiter. Du brauchst ganz viel Energie. Wir werden unseren heutigen Energiekonsum, den die Welt hat, verdreifachen. Das geht nur zu handeln, wenn du Energie herstellst in einer Technologie, ich habe sie vorhin schon mal genannt, die Kernfusion. Übrigens, Kernfusion hat nichts mit Radioaktivität zu tun. Ja, nicht, dass das jetzt bitte jemand den falschen Hals bekommt. Du hast zwei starke Laserstrahlen, die schießen Atome aufeinander, und zwar ein Wasserstoffatom und ein Boriumatom. Nichts Radioaktives. Die verschmelzen und daraus entsteht Energie. Diese Forschung daran gibt es seit Jahrzehnten und das war immer eine bisschen schwierige Geschichte, weil du immer mehr Energie reinstecken musstest, als was rausgekommen ist. Das ist wissenschaftlich ganz nett, aber wirtschaftlich Quatsch. Seit 2 Jahren ist das andersrum. Ja? Seit 2 Jahren kommt mehr Energie heraus, als was du reinsteckst. Und seit 2 Jahren sagen uns in unseren Interviews die großen Investoren dieser Welt, Silicon Valley und so weiter, die Milliardäre, auf die Frage, wo habt ihr rein investiert, gerade sagen die Kernfusion. Und wenn du dann fragst, warum, sagen die Wahrscheinlichkeit ist enorm gestiegen, dass die Welt im Jahr 2040 mehr Energie zur Verfügung hat, als sie verbrauchen kann. Und das ist die Lösung für die Klimafrage. Ja, die Klimafrage wird nur gelöst, wenn die Welt mehr Energie hat. Also die Welt braucht Energie. Es ist unrealistisch davon auszugehen, dass sie weniger braucht. Sie braucht dreimal so viel wie heute. Und wenn du die künstlich in Anführungsstrichen herstellen kannst, ja, dann gibt es da eine Lösung. So, und jetzt letzter Satz. Sorry, dass ich so lange rede, aber ich musste erklären, dass die Lösung bis 2040 braucht, weil vorher ist diese Kernfusion Kernfusionstechnologie nicht weltweit einsatzbereit. Vielleicht auch erst 45, kann sein. Das heißt, wir brauchen bis dahin eine Brücke. Und das, was wir heute tun, also Solaranlagen, Windkraft, Wärmepumpen, das ist alles nicht falsch. Bitte, bitte versteht mich nicht falsch. Also ich habe nicht gesagt, Jansky hat nicht gesagt, irgendwie, ihr sollt das nicht mehr machen. Bitte macht das. Ihr müsst nur wissen, es ist eine Übergangstechnologie. Ja, das alles ist völlig in Ordnung, was wir im Augenblick in dieser Energiewende machen, wenn wir es nicht mit dieser Ideologie versehen würden, dass das jetzt der Endpunkt der Geschichte ist und alle die ganze Welt irgendwie. Das ist natürlich Quatsch, weil also als Zukunftsforscher, der so lange Entwicklungslinien beobachtet, weißt du, dass jede Technologie eine Übergangstechnologie ist. Ja? Wir erleben jetzt gerade den Abgesang einer Technologie, nämlich des Verbrennungsmotors, auf dem der gesamte Wohlstand Deutschlands über Jahrzehnte aufgebaut ist. Es war halt eine Übergangstechnologie. Ist ja nicht schlimm, wenn man es vorher weiß, dann kann man auch in die anderen investieren. Ist nur dann schlimm, wenn man das so so einen ideologischen
Götzen, wie so ein Heiligtum sieht und sagt, das dürfen wir nicht weg.
Richtig, ja. Dann ist es schlimm, weil dann machen die Zukunft wird dann von den anderen gemacht und nicht von uns selbst. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin total optimistisch, was das Klima betrifft. Wenn wir es richtig machen, nämlich in die Technologien zu investieren, die auch am langen Ende, 2040, zur wirklichen Lösung des Problems führen und nicht nur bei diesen Übergangstechnologien bleiben, die einfach nur kosmetisch jetzt mal irgendwie ein bisschen Makulaturarbeit betreiben.
Lieber Sven, ganz kurz noch vielleicht eine Sache. Gibt es Möglichkeiten für Unternehmen, mit euch zusammenzuarbeiten? Kann man da etwas tun, eure Expertise zu nutzen im eigenen Unternehmen?
Ja, absolut. Das ist unser Job. Das machen wir seit 23 Jahren tatsächlich. Also unser Job bei To Be Ahead ist es, dass wir die wissenschaftliche Methodik der Zukunftsforschung, die ehrlicherweise, die ist nicht neu, die gibt es seit der Mitte des letzten Jahrhunderts. Die wird auch an Universitäten gelehrt. Bei mir im Institut arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Also das ist jetzt nicht kein ausgedachtes Zeug. Das wurde aber bisher immer nur in Großunternehmen, also in Konzernen genutzt. Die allerdings machen seit Jahrzehnten ihre Fünfjahrpläne damit. Und immer wenn ich gefragt werde, warum ist es eigentlich so, dass im Augenblick der DAX, also die großen Unternehmen so Höhenflüge, ja, Höchststände hat und der Mittelstand offensichtlich irgendwie, naja, will nicht sagen, den Bach runtergeht, aber echte Probleme hat, dann sage ich immer, ja, weil die DAX-Unternehmen, die machen Zukunftsforschung. Die haben ihre Zukunftsplanung nach Zukunftsforschung. So, und auf deine Frage, vielen Dank für die Frage, weil die ist für mich ganz wichtig. Mein Institut ist, so viel ich weiß, zumindest mal eines der ganz wenigen, ich kenne kein anderes, aber mag vielleicht irgendwo in der Welt andere Unternehmen auch noch geben, die wirklich diese wissenschaftlichen Methoden von Zukunftsforschung so weit heruntergebrochen hat, dass selbst kleine Unternehmen und mittlere, also selbst Einzelpersonen haben schon, also so Selbstständige sozusagen, ja, haben schon mit unseren Methoden die nächsten 5 Jahre ihre Branche prognostiziert und ihr eigenes Geschäftsmodell, ihren Zukunftsplan entsprechend angepasst. Und das kannst du machen, wenn du im Unternehmen eine Person bist oder 10 oder 100 oder 1000. Das ist völlig, der Methode ist es völlig egal sozusagen. Du musst sie nur in unterschiedliche Formaten verwenden. Und wir haben sie eben runtergebrochen auf Formate, die quasi für jede Unternehmensgröße geeignet sind. Also die Ausrede, die ich manchmal gehört habe, das können nur diese Zukunftsforschung und dann eine Zukunftsstrategie, das können nur die Großen, die gilt schon, also seit mindestens 2 Jahren gilt die einfach nicht mehr, weil das zum wirklich sehr vertretbaren Preis auch wirklich kleine Unternehmen nutzen können. Also herzliche Einladung, einfach mal informieren, einfach mal auf die Webseite oder kostenlos mit meinen Kollegen irgendwie mal so ein Beratungsgespräch machen. Und ich bin ganz, ganz sicher, völlig egal welche Branche, völlig egal welche Unternehmensgröße, bin ganz, ganz sicher, dass am Ende die Erkenntnis steht, Mensch, ich brauche unbedingt dieses Wissen darüber, wie sieht in den nächsten 5 Jahren meine Branche aus. Wenn man das heute prognostizieren kann, dann wäre ich völlig verrückt, wenn ich das erst in 5 Jahren erfahren würde. Und das machen eben Zukunftsforscher.
Lieber Sven, ich habe mitgenommen als Kernbotschaft, habe keine Angst vor der Zukunft. Die Zukunft ist nicht nur beherrschbar, sie ist auch prognostizierbar. Wir wissen, wie es geht. Du kannst es nutzen. Wendet euch an To Be Ahead. Da gibt es die kompetenten Ansprechpartner, die sagen können, wie gestalte ich die Zukunft? Welche Strategie kann ich da machen? Lieber Sven, ich danke dir sehr für dieses informative und wahnsinnig aufschlussreiche Gespräch.
Ich danke dir, Udo. Auf eine schöne Zukunft uns allen.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.